Also ich bin davon überzeugt, dass wir ein Momentum aufbauen müssen mit positiv belegten Geschichten, um positiv weitermachen zu können. Und wenn wir das schaffen, dann wird die Stimmung gesellschaftlich besser und dann können wir wieder mehr erreichen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes, nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und hier im Podcast, da sprechen wir in der Regel über Probleme, was schlecht läuft, was schief läuft und ich finde es auch richtig so, denn das ist ja auch die Aufgabe von uns als Foodwatch. Ne? Wir kritisieren, wir setzen uns dafür ein, dass was besser wird, aber heute wollen wir mal über Dinge sprechen, die Mut machen, die vielleicht auch ganz gut laufen und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, Sebastian Schröder. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Sebastian, du bist Journalist und Podcaster und machst unter anderem den Podcast Food Steps vom Bundeszentrum für Ernährung. Vielleicht sag mal ganz kurz einen Satz zum Bundeszentrum für Ernährung. Was ist das? Haben vielleicht einige schon mal gehört, aber...
Ja, also das Bundeszentrum für Ernährung ist eine Anlaufstelle vom Bund, über Ernährungsfragen aufzuklären. Es geht darum, also wie können wir uns besser ernähren, was sind gute Richtlinien, an denen wir uns bewegen können. Und von da aus ist es natürlich auch ein Thema, dass sie sagen, wie können wir gute Geschichten in die Welt tragen, wo können wir Menschen erreichen, bessere Entscheidungen für sich selbst zu treffen.
Und für diesen Podcast Foodsteps hast du dir ja konkrete Projekte angeschaut, die was besser machen. Da wollen wir gleich mal drüber reden, denn ich glaube, es ist total wichtig, dass wir was anders machen, denn wir alle wissen es, man muss es so deutlich sagen, unser Agrar- und Ernährungssystem ist kaputt. Die Landwirtschaft, die Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen, ist nicht nachhaltig. Wir sind abhängig von Kunstdünger, wir sind abhängig von Pestiziden. Über die Zustände in der Massentierhaltung müssen wir nicht sprechen. Die Lebensmittelindustrie wiederum vermarktet dann vor allem Junkfood und Ungesundes und produziert dabei auch wahnsinnig viel Müll. Und es ist irgendwie wahnsinnig schwierig, an diesem starren System, wie wir Lebensmittel produzieren, welche Lebensmittel wir produzieren, etwas zu verändern. Aber es gibt Menschen und es gibt Projekte, die wirklich was anders machen wollen. Du hast dir ein paar angeschaut und über drei wollen wir heute mit dir mal sprechen, Sebastian.
Ja, gerne. Genau, also ich glaube, der Punkt ist, so ein bisschen wie ich zu diesem Podcast auch überhaupt gekommen bin, also meine klassischen Themen sind nicht oder waren nie Ernährung. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ansinnen auch des Bundeszentrums zu sagen, jetzt nehmen wir doch jemanden, der nichts mit Ernährung zu tun hat und der soll mal da mal einen Blick drauf werfen, um zu gucken, was läuft denn da eigentlich auch mal gut. Und wir haben im Vorhinein haben wir überlegt, welche Geschichten könnten das sein und haben drei rausgesucht. Ich bin gespannt, womit sollen wir anfangen?
Genau, wir haben drei Projekte. Also einmal geht es um einen Landwirt, ne, der von einem auf den anderen Tag gesagt hat, er will keine Schweine mehr halten. Es geht auch um die Frage, wie schaffen wir es alle gemeinsam als Gesellschaft weniger Fleisch zu essen. Da gibt es die 50-50-Wurst zum Beispiel, da wollen wir drüber sprechen. Und ja, es geht um das Stichwort Plastikmüll, Müll aus Lebensmittelverpackungen. Das ist das dritte Projekt. Lass uns doch mal mit dem Landwirt anfangen, weil die Geschichte fand ich echt bewegend.
Ja, also die Landwirtsfamilie, muss man sagen, um die es geht, die machen das schon seit fast 100 Jahren jetzt in vierter Generation, betreiben die Landwirtschaft in der Lüneburger Heide, das ist der Hof Drewes. Und so Ende der 90er hat die jetzige Generation also diesen Hof übernommen von den Eltern. Und damals war das so eine sehr wirtschaftliche Frage. Der Carsten Drewes kam aus der Landwirtschaftsschule und hat gesagt, ja, also so und so müssen wir das machen, damit dieser Betrieb sich weiter rentiert. Und hat dann gesagt, ja, Schweine sind's. Er hatte selbst nie, auch in der Ausbildung, nie so den richtigen Bezug zu Schweinen, aber das hat damals am meisten Sinn gemacht für ihn. Und dann hat er das einige Jahre gemacht und war dabei auch immer schon das Gefühl gehabt, irgendwie stimmt da was nicht. Die haben ihm nicht gut getan, er hatte häufig Kopfschmerzen und er hat das irgendwie darauf projiziert, dass das irgendwie wahrscheinlich aus diesem Stall kommen mag. Und auf jeden Fall war es immer so, er ist da nur mit Hürden reingegangen. Und an einem Morgen kam er raus, an dem Morgen sollten Schweine abgeholt werden, die dann zum Schlachter gingen. Und seine Frau berichtet das in dem Podcast so, dass sie hat ihn gesehen, wie er da rausgerannt kam. Und sie hat diese Schmerzen von ihm schon lange beobachtet. Und dann ist sie zu diesem Lieferanten hin und meinte, ja, hör mal, hast du Platz auf dem Wagen? Und dann guckt er sie erstaunt an und sagt, ja, was meinst du denn? Ja, nimm alle mit.
Alle Schweine.
Auf einmal jetzt weg. Genau, und er sagt sie, aber die sind doch noch gar nicht schlachtreif. Ist egal, jetzt alle weg. Und das war die Entscheidung, die hat sie im Endeffekt für ihn getroffen, aber das war, glaube ich, im Endeffekt klar, dass die Familie das nicht weitertragen kann. Und dann waren von einem auf dem anderen Tag alle Schweine weg und damit auch ein großer Teil des Umsatzes des Hofes. Und von da an, natürlich haben die sich auch vorher schon über so einen gesunden Mix auf dem Hof, den Einkommensmix, Gedanken gemacht. Aber von da an musste natürlich was passieren und auch recht unmittelbar. Damals haben sie auch noch viel Kartoffeln gemacht, machen sie heute auch noch. Und die Frage war aber, wo geht man also jetzt hin? Also was, wie geht man weiter? Und die Entscheidung, die dann über die nächsten Jahre fiel, war, wir möchten einen gut funktionierenden Hof schaffen, der über einen Hofmarkt sich vergrößert. Ja, also der über einen Hofmarkt die Waren in den Ort bringt und in die Umgebung, in die Region bringt. Und das war so ein bisschen der Anreiz, dann zu sagen, komm, wir probieren mal hier Blumenfelder, wir probieren mal Gemüsefelder. Und haben das gemacht und haben im Endeffekt etwas geschafft, womit sie selbst nicht so recht gerechnet haben, ist, dass das klappt, dass das tatsächlich einen Hof gut ernähren kann und dass daraus eine Ernährungsumgebung sich entwickelt, die diesen ganzen Ort mit diesem Hof total eng verbindet. Und das heißt, die haben nicht nur geschafft, dass sie davon gut leben können, sondern auch, dass der Ort sich an dem Hof orientiert. Also das heißt, dort wird eingekauft, wenn du Gemüse
direkt
brauchst.
Direkt vor Ort, oder wenn du, beim Bauern, ne? Das ist spannend.
Ganz genau, ja. Und das ist für mich so eine Blaupause gewesen, zu sagen, so kann man das machen, weil im Endeffekt machen die all das, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher uns als diesen idyllischen Hof vorstellen. Das wird dann interessanterweise häufig auch kritisiert. Ja, ihr macht ja da so ein bisschen so im Bauernhof-Pseudoleben. Sagt dann, ja, das ist schon wahr, aber wir machen das ja trotzdem. Also die Produkte sind das ja trotzdem. Und was mich eigentlich da fast noch mehr auch zum Grübeln gebracht hat und gleichzeitig beeindruckend war, ist, die haben dort schlechte Böden in der Lüneburger Heide. Und haben deswegen die Entscheidung für sich getroffen, die machen das nicht als Biobetrieb, sondern als konventioneller Betrieb, weil er nicht ausschließen kann, dass, um die Frucht zu wachsen zu lassen, dass da auch mal, wie hat das gesagt, dass da mal ein Fleck Dünger drauf fällt. Ne? Und nichtsdestotrotz ist sein Anspruch, natürlich so wenig so wie möglich zu benutzen. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Moment, dass diese Produkte dort lokal, regional produziert und vertrieben werden, dass es positiv funktioniert, dass es alles sehr wohlwollend auch aufgenommen wird. Die Produkte sind gut und trotzdem funktioniert das auch ohne Bio. Das ist etwas, das habe ich irgendwie immer so gleichgesetzt. Und er hat halt wirklich gesagt, ich möchte dieses von oben herab da nicht so gern haben, sondern einfach, lass es uns so gut wie möglich produzieren. Und dann ist allen geholfen. Das fand ich einen schönen Punkt. Muss dann natürlich immer differenzieren.
Bewegende Geschichte, ne? Von einem auf den anderen Tag zu sagen, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, Schweine zu halten, die zu mästen, damit sie geschlachtet werden und ja auch exportiert werden. Also man muss das sich nochmal vergegenwärtigen. Deutschland ist nach wie vor eines der größten Schweinehaltungsländer. Wir produzieren sehr viel mehr Schweinefleisch, als wir selber konsumieren. Ein guter Teil geht auch in den Export. Und gleichzeitig geht der Konsum von Schweinefleisch in Deutschland immer weiter runter. Die Leute wollen einfach immer weniger Schweinefleisch essen. Das stellt auch die Landwirtinnen und Landwirte, die Schweine halten in Deutschland, für echte Probleme. Ne? Immer mehr von diesen Betrieben müssen aufgeben. Die verdienen immer weniger Geld. Und ich finde es aber ja interessant, auch von der Politik müsste ja dann eigentlich genau darum gehen, wie kann ich landwirtschaftlichen Betrieben helfen, von der Schweinehaltung umzusteigen auf andere Bewirtschaftungsformen, genauso wie der Betrieb das da jetzt gemacht hat. Und ich hatte mich da nur neulich so aufgeregt, als ich ein Interview gelesen habe vom Bauernpräsidenten Joachim Rückwied, also dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, der auch das moniert hat und bedauert hat, dass es den Schweinehaltungsbetrieben in Deutschland so schlecht geht. Ich sage, ja, das ist auch ein Problem. Wir alle wollen ja, dass es unseren Bauern, unseren Bäuerinnen gut geht. Nur seine Antwort war dann halt, oder sein Lösungsvorschlag war halt eben nicht so eine Geschichte, wie du sie gerade geschildert hast. Also, wie können wir den Betrieben helfen, umzusteigen? Sondern seine Antwort war allen Ernstes, erstens, Leute, es ist doch jetzt Fußball-WM. Ich weiß, die Spiele fangen spät an. Grillt doch bitte früher am Abend. Esst mehr Schweinefleisch. Zweitens, die Supermärkte sollen bitte Fleisch, also Preisaktionen für Fleisch anbieten, damit Fleisch billiger wird, mehr Fleisch gekauft wird. Und drittens natürlich, die Politik müsse doch jetzt bitte sofort 200 Millionen Euro zusätzliche Subventionen für Schweinehaltungsbetriebe bereitstellen. Also so dieses total rückwärtsgewandte, immer weitermachen, mehr Tiere halten, noch mehr für den Export produzieren. Und ich finde, das ist der völlig falsche Weg, sondern es eher solche Geschichten, wie du sie beobachtet hast, zu gucken, okay, was gibt es denn für Alternativen? Wie kann ich meinen Hof bewirtschaften, sodass ich natürlich davon leben kann und auch Geld verdienen kann?
Ja, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, ne, was du gerade sagst. Also erstmal natürlich, die Familie Drewes hatte so einen sehr intrinsischen Grund auch für sich zu sagen, wir hören damit auf. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Und aber der intrinsische Grund war eben auch, wir möchten eine gute Ernährungsumgebung schaffen. Und wir, ne, also zum Beispiel die Bettina Drewes, die Frau des von Carsten, sie ist quasi in den Betrieb dazugekommen, ne? Also es ist seine Linie, Familienlinie. Und das heißt, ja, am Anfang hatte sie es auch so ein bisschen schwer, sagte sie selber, so ihren eigenen Weg zu finden. Also was ist mein Teil auf dem Hof? Mhm. Und als sie dann, aber der Bauernladen oder der Hofladen, das war ihre Idee. Und deswegen wurde er auch lange nicht so richtig ernst genommen. Das ist alles in dieser Geschichte schön verwoben tatsächlich. Also falls ihr den Podcast mal hört, da ist das so ein bisschen auseinandergenommen. Und sie hat dann aber irgendwann, als sie merkte, das klappt mit dem Hofladen, noch gesagt, ich mache so eine Bauernhofpädagogik-Ausbildung, weil mir wichtig ist, dass die Kinder auch schon früh reinkommen und Spaß dabei haben, Landwirtschaft zu entdecken und zu entdecken, wo kommen die Produkte eigentlich her. Und diese Motivation, ich glaube, wenn die in dir drin ist, dann führt das eine zum anderen. Ne? Und da ist natürlich die Hoffnung, dass die anderen Landwirte und Landwirtinnen sowas auch hören und für sich das auch selber mitnehmen. Ja, wie kann man das sagen? Also grundsätzlich, wenn jemand sagt, ich gehe gerne grillen, dann ist es ja nicht per se falsch. Ich glaube, darüber reden wir auch gleich noch. Die Frage ist ja immer, wie intensiv muss ich das betreiben? Ne? Drewes haben jetzt zwar keine große Schweinetierhaltung mehr, aber sie haben eben jetzt 3 Mobilställe für Hühner, weil sie eben Hühnereier haben und auf dem Hofladen vertreiben. Mhm. Das allerdings so tiergerecht, wie es eben möglich ist, in großen, ne, auf großen Feldern, mobile Ställe, dass die Hühner genug Auslauf haben, genug Futter direkt auf der Erde finden, also dass da nicht zugefüttert werden muss. Das sind alles Sachen, wo ich denke, naja, du kannst Tierhaltung auch so gestalten, dass sie nicht nur sozial verträglich für die Menschen drumherum ist, ne, du kannst sie günstig anbieten in deinem eigenen Hofladen, aber auch für die Tiere verträglich ist und damit ein gesellschaftlicher Konsens geschaffen wird. Das ist das, was mir häufig fehlt, dass quasi Konsens da entsteht, wo gute Produktionsbedingungen sind. Wenn sich wer Mühe gibt, dann kann das klappen.
Das bringt uns auch zu deinem zweiten Beispiel, was du mitgebracht hast, weil das ist ja genau auch der Punkt. Auch wir als Foodwatch sind ja keine Organisation, die fordert, alle dürfen jetzt nie wieder Fleisch essen oder wir müssen alle vegan oder vegetarisch leben. Klar ist, wir müssen von diesem sehr, sehr hohen Fleischkonsum runter. Das ist nicht gut für unsere Gesundheit und das macht auch unseren Planeten kaputt. Aber ich glaube, es ist nicht der Weg jetzt zu sagen, nie wieder Fleisch essen und wer irgendwie grillt, der ist irgendwie moralisch verdorben. So, da müssen wir auch akzeptieren, viele Leute möchten gerne ab und an Fleisch essen und gleichzeitig haben wir eine überwältigende Mehrheit von Menschen, die sagen, wir wollen aber auch gute Tierhaltungsbedingungen. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Und wir müssen es als Gesellschaft schaffen, gute Tierhaltungsstandards hinzukriegen, aber eben auch weniger Fleisch zu essen. Und ein Weg sind da ja neue Produkte. Und das ist jetzt das zweite Beispiel, was du mitgebracht hast. Die 50-50-Wurst. Ja, genau.
Also die 50-50-Wurst, da musste ich auch schmunzeln, als ich so gelesen habe das erste Mal. Also das ist eine familienproduzierte Wurst, möchte ich sagen. Und zwar ist es ein Ehepaar gewesen, die sind nach Hamburg gekommen während Corona und hatten niemanden so als Bezugspunkte. Und dann haben sie die Nachbarn kennengelernt. Und einer der Nachbarn hat einen Fleischereibetrieb gehabt. Und da sind sie dann auf das Thema gekommen, wie können wir bessere Tierhaltung in die Masse bringen? Ne? Weil so das Gedankenexperiment war, naja, eigentlich könnten wir ja alle Betriebe auf Bio umrüsten und dann wäre das Problem ja gelöst. Mhm. Ne? Aber natürlich kommt man nicht mehr auf die Masse, die man bräuchte, um den aktuellen Markt zu bedienen. Und irgendwie, dann geht es doch wieder um Verzicht und sowas. Und das wollten sie selber nicht, weil das sagte der Sebastian Vor, der das sich mit überlegt hat, sagte, nee, also ich möchte meine Wurst schon essen. Wenn der jetzt irgendwie Brokkoli in die Wurst kommt, habe ich da keine Lust drauf. Ne? Und dann war der Gedanke, naja, wie wäre es denn, wenn wir es denn schaffen, eine Wurst zu machen, wo nur die Hälfte des Fleisches drin ist, die aber, und das war die oberste Prämisse, die 1:1 schmeckt wie eine Wurst. Weil so ein vegetarisches Ersatzprodukt, das fanden sie total doof. Also nicht das Produkt selber, aber wenn das so schmecken würde. Mhm. Weil sie sagen, das ist dann für einen echten Fleischfresser auch keine Alternative.
Ja, da gibt es dann viele Vorbehalte, ne? So ein,
ja, genau.
Ein Würstchen, also, das legen ja viele irgendwie aus Prinzip schon nicht auf den Grill, ja.
Ja, also ich habe sowohl dann mal im Freundeskreis als auch quasi bei der, ich sag mal, einer der Organisationen, die noch sehr, sehr viel, wo noch viel Fleisch gegessen wird, nämlich bei uns in der heimischen Feuerwehr, mal nachgefragt. Und da war natürlich auch in gewissen Teilen war Akzeptanz da, in anderen Teilen war eine gewisse Hürde da, wo ich dachte, also jetzt, nee, das kann ja gar nicht gut gehen, ne? Und dann habe ich mir das angeschaut. Und das Besondere war, also wir haben dieses ganze Gespräch geführt und ich durfte nicht probieren bis zum Schluss. Und der Sebastian Vohr mit seiner Frau Anja, die haben immer so im Wechsel, die haben immer die Bälle zugespielt. Und haben ganz viel berichtet, wie schwierig diese Überzeugungsarbeit war. Und dann dachte ich die ganze Zeit, naja, aber vielleicht schmeckt es halt auch einfach nicht so gut. Warum müsst ihr so viel überzeugen? Ne? Und dann habe ich das Ding, ganz am Schluss habe ich so eine, gab er mir so eine Wurst und dann sagt er, jetzt riech mal, bevor du es in die Hand nimmst, riech erst mal dran. Und dann habe ich dran gerochen und gedacht, ja, das ist einfach eine Wurst. Ne? Und dann habe ich das abgebissen und es knackte wie eine Wurst, es schmeckte wie eine Wurst und ich habe nicht, also hätte ich es nicht gewusst, hätte ich nicht gemerkt, dass es keine Wurst ist. Und die haben ihre Würste in Kantinen, ganz vielen Kantinen in Deutschland schon auf dem Teller gehabt, haben sie auch immer noch. Und die da, wo das kommuniziert worden ist, war die Akzeptanz geringer, als wenn es einfach nicht kommuniziert worden ist. Ne? Das ist, glaube ich,
spannend, ja.
Ja,
das ist auch, das haben wir auch gehört von einem Kantinenbetreiber hier in Berlin. Die haben gesagt, wenn sie ihre vegetarischen Gerichte als vegetarisch kennzeichnen, also sie haben immer zwei Gerichte zur Auswahl, so wie man das kennt, und wenn da drauf steht, einmal mit Fleisch, einmal ohne Fleisch, dann greifen die Leute viel weniger zu dem vegetarischen Gericht. Mhm. Also wenn da drauf steht vegetarisch, wird es seltener genommen. Dann haben die irgendwann aufgehört, vegetarisch da dran zu schreiben, sondern hatten halt einfach zwei Gerichte zur Auswahl jeden Tag, ohne dass drauf stand, das eine ist mit Fleisch, das andere ist ohne Fleisch.
Mhm.
Und seit sie das nicht mehr draufschreiben, greifen die Leute viel mehr zu den fleischlosen Gerichten, einfach weil es ihnen schmeckt.
Ja.
Und du hast nicht mehr diese Reaktanz, so, nee, was, vegetarisch, das nehme ich doch nicht noch, das richtige Gericht mit Fleisch. Super spannend.
Ja,
also das passt ja zu dem Befund, den du hier erzählst.
Ja, ja, total. Vor allen Dingen, ich habe das dann nachher auch natürlich nochmal im Freundeskreis probiert. Und am Anfang wurde das nicht durchschaut. Am Anfang, ich habe das einfach bei einer Feier quasi so dahingelegt. Das hat wunderbar funktioniert.
Wie, du hast einfach bei einer Feier mal diese 50-50-Wurst da mit hingepackt und hast die Leute essen lassen, ohne das zu sagen, und keiner hat es gemerkt.
Genau, richtig. Und wenn, dann habe ich es aber auch mal thematisiert an anderer Stelle und da war dann direkt, also kann das denn? Und ne, also es war genau diese Beobachtung, die konnte ich auch machen. Und das fand ich schon interessant, weil also schlussendlich, woraus es besteht, das ist Lupine. Sie haben also ein pflanzliches Protein genommen und das dort eingebaut. Über ein Jahr Entwicklung haben sie gebraucht, bis sie da waren. Also haben unendlich viele Sachen probiert. Das erzählen sie alles in der Geschichte ganz ausführlich. Und jetzt ist noch, glaube ich, 37% Fleisch in dieser Wurst. Und wenn man sich das mal hochrechnet, das finde ich natürlich, also auch in der normalen, im normalen Wiener ist nicht 100% Fleisch, aber eben 50-50, ich glaube, über die Hälfte konnten sie es reduzieren. Das würde ja bedeuten, wenn wir das jetzt flächendeckend in die Menge bekommen würden, dann hätten wir tatsächlich die Hälfte unseres CO2-Ausstoßes, der durch Fleisch produziert wird, verringert. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel. Die haben auch nicht nur Wienerle, die haben eben auch Bratwürste und Fleischwurst und sowas. Das heißt, es geht auch wirklich nicht nur ums Grillen, sondern auch in diesen abendlichen Abendbrotbereich rein. Das finde ich schon unheimlich wichtig und das muss man wirklich, das kann man nicht hoch genug anrechnen, dass das Ding so schmeckt wie eine Wurst. Ne?
Ja.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Ja, also ich denke, der Geschmack ist letztlich ganz entscheidend und man muss die Leute ja auch mitnehmen. Ne? Klar ist so eine Wurst für jemanden, der jetzt aus Überzeugung sich vegetarisch oder vegan ernährt, ist das natürlich nichts. Und aus Sicht von Foodwatch würde man natürlich auch immer sagen, solche Produkte, das muss natürlich klar gekennzeichnet sein. Also sowohl, dass jetzt niemand aus Versehen das kauft, weil er denkt, das ist eine vegane Wurst und dann entsetzt ist, weil er da ein Fleischprodukt gegessen hat, als auch, dass jetzt niemand sich da irgendwie betuppt fühlt, weil er denkt, oh, da ist ja ganz wenig Fleisch nur drin. Aber erstmal ein super Weg, den Fleischkonsum, Fleischverbrauch zu reduzieren. Und ich würde auch sagen, der Geschmack ist ganz entscheidend für die Akzeptanz von solchen Produkten. Ich fand das auch interessant. Neulich hat, ich glaube, Stiftung Warentest, die haben Burger Patties getestet und am besten abgeschnitten, am leckersten waren die pflanzlichen Alternativprodukte. Und da habe ich auch gedacht, das ist dann halt der Punkt, wo solche Produkte auch in der breiten Masse akzeptiert werden.
Mhm. Ja, und also tatsächlich ist für die eigene Transparenz auch an der Stelle, ich bin jemand, der gerne wenig Fleisch gegessen hat und bin irgendwann dann aber diagnostiziert worden mit Zöliakie. Und damit waren viele dieser Ersatzprodukte für mich plötzlich von einem auf den anderen Tag hinfällig, weil überall mal hier was Weizen drin ist, da was Weizen drin ist, sodass ich leider tatsächlich immer wieder auf Fleisch zurückgreife, weil das die einfachste Art ist in dem Moment, dass ich auch was essen kann. Es ist ja schon schwer genug, also sprechen wir jetzt über Hamburger, dann fallen die Brötchen weg oder sowas. Wenn du eh diese Sachen eingehst, dann ist das plötzlich ein Weg, den ich gehen kann. Und ich sag dir, wie es ist. Also ich habe mich riesig gefreut, dass es diese Würste jetzt gibt, weil damit kann ich dazu beitragen, weniger Fleisch zu essen. Ich mache das nämlich gerne und aus Überzeugung und kann trotzdem mitessen. Was ich halt sonst dann häufiger mal nicht kann. Also für mich ist das eine super gute Nachricht. Das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Wenige Menschen haben Zöliakie, aber führt eben auch dazu, dass ich mich weiter beteiligen kann an diesem Prozess.
Nee, ist aber auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Also jenseits von den Fleischkonsum reduzieren, weil man einfach weniger Wurst und so weiter isst, auf der einen Seite, oder eben auch einfach die Produkte, die es gibt, anders herzustellen, mit weniger Fleisch, wie jetzt in dem Beispiel die 50-50-Wurst, die aus Lupinen und Fleisch besteht.
Ja, eine Sache, die aber noch wichtig ist bei dem Ding, und das ist so ein bisschen, naja, es zeigt eigentlich, wo die Gesellschaft auch steht, finde ich. Die beiden haben, also ich sage immer die beiden, weil ich habe mit beiden gesprochen, aber da ist noch ein anderes Team hinter, eben auch der Fleischermeister, der lange mit dabei war. Und die möchten natürlich jetzt skalieren, weil sie das Ding auch in die Masse kriegen möchten. Und das ist deren großes Problem, denn die Lupine ist ein Allergen. Und wenn du jetzt, du kannst das auf ganz normalen Maschinen herstellen, aber wenn du jetzt in so eine Wurstfabrik gehst, die müssten dann all ihre Produkte auch sagen, da können Spuren von Lupine drin sein. Das möchten die natürlich nicht, weil sie eine reine Wurst haben wollen. Und damit finden sie keine große Produktionsfirma, die diese Würste macht. Und das heißt, es scheitert gerade an der Wirklichkeit. Das Produkt ist da, es schmeckt super. Sie können das im Kleinen produzieren.
Nicht überall bei Rewe, Edeka und Co. in den Regalen.
Ganz genau. Und daran hapert es gerade. Und ich finde, das ist so ein bisschen wirklich ein wenn man es überträgt, genau der gesellschaftliche Punkt, wo wir hängen. Es fehlt das kleine bisschen Restakzeptanz, dass so ein gutes Produkt funktionieren kann.
Das dritte Beispiel, was du mitgebracht hast, dreht sich um das Thema Müll, Lebensmittelverpackung. Also der Müll aus der Lebensmittelindustrie ist ja ein Riesenproblem auch. Wenn man mal durch den Supermarkt geht, dann erschließt sich das einem sofort. Viele Lebensmittel sind da irgendwie in Plastik eingepackt. Es gab jetzt gerade eine neue Untersuchung, da wurde weltweit Müll im Meer untersucht. Und die häufigste Müllart war Plastik aus Einwegprodukten.
Mhm.
Und darunter an erster Stelle Plastik aus dem Lebensmittel- und Getränkebereich. Die häufigste Müllart. Also Wahnsinn. Plastikflaschen zum Beispiel, Verschlüsse und Deckel von Lebensmittelverpackungen. Also die Lebensmittelindustrie produziert einen Haufen Plastik, der dann irgendwo auch in den Weltmeeren landet. Und du hast ja einen Projekt besucht, die probieren, anders zu machen.
Ja, genau. Ich habe ein Projekt besucht und zwar war ich bei Limas Verpackter Welt. Lima ist eine Abkürzung der Unternehmenseigentümerin, nämlich Lisa Marie, die eigentlich Sozialarbeiterin war, das 10 Jahre gemacht hat und aber irgendwann an einem Punkt war, wo sie sagte, ich kann hier nicht weitermachen, ich möchte nicht weitermachen, ich gehe jetzt erstmal auf Reisen, so ein Gen-Z-Move, sag ich mal, wobei sie eher, glaube ich, Millennial ist und ist so ein Jahr reisen gegangen und hat auf dieser Reise auf die Idee, ja, genau das, was du beobachtet hast, ne, ist es überall Verpackung, ist es überall Plastik, wie geht das eigentlich ohne und ist so in den Gedanken gekommen, wir brauchen mehr Unverpacktläden. Das war zu dieser Hochzeit der Unverpacktläden, so rund um Corona. Dann wurde das ja immer mehr.
Mhm.
Und meine Fragestellung eigentlich bei dieser Geschichte war, warum gibt es die noch und alle anderen nicht mehr? Weil das ist ja total eingeschlafen. Viele sind pleite gegangen.
Viele Unverpacktläden haben irgendwie zugemacht. Oder es ist nicht mehr so, dass ganz große Ding, ne? Und der Laden, den du besucht hast, der hat aber diese Pleitewelle von Unverpacktläden überstanden.
Ja, gerade so. Und heute geht's ihr aber gut. Und das fand ich also einen interessanten Punkt. Was macht den Unterschied? Also warum kann das funktionieren? Und ich glaube, der Hintergrund ist, sie als Mensch ist halt eine sehr soziale Person. Die Kundinnen und Kunden, die da reinkommen in den Laden, das habe ich beobachtet, als ich dort zu Besuch war. Die fallen da rein und sagen erstmal, was denen heute passiert ist und was denen gestern passiert ist, und dann unterhalten die sich auch erstmal.
Also es ist mehr als so ein anonymer Supermarkt, sondern auch ein sozialer Raum,
genau,
wo man sich trifft, wo man schnackt.
Ganz genau, was fand ich super interessant, weil das ist eben genau das. Also sie hat so einen gesellschaftlichen Ort geschaffen, wo es okay ist, also erstmal Menschen zu treffen, nicht nur Lisa, sondern auch die anderen Kundinnen und Kunden, die da sind. Man hat da Zeit, und wenn sie halt sagt, ja, was brauchst du denn noch? Und sie hat gerade die Zeit, dann hilft sie eben auch dann gerade die Haferflocken damit abzufüllen und hat aber nicht das, man hat einfach nicht das Gefühl, dass sie da einem was verkaufen möchte. Und parallel dazu, und das ist, glaube ich, so die andere Wahrheit dabei, ist, dass sie eine Vollsortimenterin geworden ist. Ne? Also so, was man als üblichen Unverpacktladen kennt. Du hast da, keine Ahnung, du hast da deine Seife, du hast ein bisschen Müsli, Nüsse und sowas, das quasi alles, was an Trockenwaren da ist, vielleicht noch getrocknetes Obst. Das ist halt immer nur der Umweg zum Supermarkt gewesen.
Ja.
Und dann musstest du auch noch deine ganzen Gläser mitbringen. Ne? Das ist natürlich ein riesen Umstand. Und was sie geschafft hat, ist, es gibt Obst und Gemüse, es gibt auch Milch, es gibt Haferdrinks, es gibt auch Spül- und Waschmittel. Das fand ich eigentlich die größte Eröffnung, muss ich ehrlich sagen.
Wie wird das dann abgefüllt, oder wie nimmt man das mit?
Du hast quasi hinten im Laden, das sieht tatsächlich ziemlich cool aus, so große durchsichtige Aluminium, aus Kunststoff und Aluminium Behältnisse, wo du so 10 Liter Flüssigkeit reinfüllen kannst, und dann kannst du dir das nach unten abfüllen. Und dann sagte sie, ja, ungefähr so 10 Milliliter sind ungefähr für eine Waschmaschine. Dann sagte ich, ja, und wie muss ich das dann anrichten, dass ich das nutzen kann? Sagte sie, nee, einfach reinfüllen. Sag ich, ja, und der Rest, also 10 Milliliter, das kann es ja nicht sein. Sagte sie, ja doch, das ist für die nächste Wäsche. Das ist ein Konzentrat. Und da wurde mir das richtig klar. Ich habe dann wirklich auch vor Ort und aber auch zu Hause nochmal nachgerechnet, wenn du mit 10 Millilitern hinkommst. Ich habe das getestet, das stimmt. Man kann mit 10 Millilitern eine Waschmaschine waschen und die riecht gut. Dann hast du im Verhältnis zu diesen 80 bis 100 oder 60 bis 100 Millilitern, die du üblicherweise hast, ne, kannst du mit einem so einen 10 Liter Kanister, den sie da hat, der übrigens auch wiederverwendet wird, kannst du 33 von diesen 2,5 Liter Behältern, die wir in der Drogerie kaufen, verhindern. Und das machst du eben mit einem großen Gefäß. Und das fand ich wirklich Wahnsinn. Also das ist nur für den Kopf ja eigentlich. Ne? 33 Stück. Und wir kennen diesen Klobig, keiner will sie haben. Ne? Damit das ist dann einfach nicht produziert. Und wenn wir das in die Masse bringen, dann haben wir auch wieder an vielen Stellen was geschafft. Natürlich, war so rund um Corona, durftest du dein eigenes Tupper-Gefäß nicht mit in den Supermarkt mehr nehmen. Das wurde dann ausgeschlossen. Da hat das auch dann bei mir, war es auch bei mir wieder rückläufig. Aber heute geht das. Ne? Also man kann das auch wieder machen. Oder man geht eben zu so einem dieser Läden, die das auch anbieten. Ich glaube, das ist ein riesiger Hebel, den wir als Verbraucherinnen und Verbraucher haben, was zu ändern, ohne dass die Politik etwas ändern muss an der Stelle. Das heißt, wir können unmittelbar eine hohe Selbstwirksamkeit erfahren. Und wenn dann politisch auch noch was anderes passiert, dann ist vielleicht der Hebel noch größer.
Genau, dafür sind ja dann auch Organisationen wie wir von Foodwatch da, die für politische Veränderungen kämpfen. Aber ja, klar, jeder und jede kann ja auch für sich im Kleinen ein bisschen was machen. Damit verändern wir jetzt nicht die Welt, aber es ist vielleicht ein Anfang und fühlt sich ja auch gut an und schafft dann ja vielleicht auch den Raum, dass die Verantwortlichen in der Politik auch weitergehende Maßnahmen umsetzen. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir von Foodwatch setzen uns zum Beispiel schon lange dafür ein, dass das Obst und Gemüse in Supermärkten nicht mehr in Plastik verpackt werden darf. Das ist völlig unnötig und produziert einen Haufen Plastikmüll, könnte man auch wirklich anders lösen.
Ja.
Ja, Sebastian, das waren ja mal drei Geschichten, drei Projekte, Menschen, die irgendwie Mut machen. Von dem Schweinehalter, der von einem auf den anderen Tag keine Schweine mehr halten wollte, über die 50-50-Wurst bis zu dem Unverpacktladen, der mehr ist als nur ein Supermarkt, sondern auch einfach ein sozialer Ort. Finde ich, tut auch mal gut, solche Geschichten zu hören.
Ja, danke schön. Ich möchte Geschichten zeigen, die Mut machen, weil ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute ganz viel fehlt, ist, dass wir sind in so einem Bad Cycle. Ganz, ganz viel klappt nicht. Und wir hängen da drin und hören nur, wo es alles nicht klappt. Aber wir müssen so ein, also ich bin davon überzeugt, dass wir ein Momentum aufbauen müssen mit positiv belegten Geschichten, um positiv weitermachen zu können. Und wenn wir das schaffen, dann wird die Stimmung gesellschaftlich besser. Und dann können wir wieder mehr erreichen.
Ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube, wir dürfen auch halt bei der Kritik nicht stehen bleiben. Ne? Es ist total richtig. Und dafür, wie gesagt, sind ja Organisationen wie Foodwatch da, Missstände klar anzusprechen. Aber eben auch zu zeigen, es gibt ja viele Möglichkeiten, wirklich etwas anders und besser zu machen. In diesem Sinne, Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Normalerweise entlassen wir euch ja immer noch mit einer guten Nachricht, aber heute hatten wir ja 3 gute Nachrichten als ganze Folge. Insofern belassen wir es dabei. In 2 Wochen geht's weiter. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.